Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Dr. Ulrich Tappe, den ersten Vorsitzenden des Berufsverbands niedergelassener Gastroenterologen BNG, die Magen-Darm-Ärzte. Hallo, Herr Dr. Tappe.
Hallo, Herr Gerloff. Ich grüße Sie.
Herr Dr. Tappe, wir sprechen uns heute zum ersten Mal im Ärztetag-Podcast. Wollen Sie den Hörern vielleicht als erstes kurz etwas zu Ihrer Praxis und zu Ihrem Verband erzählen?
Ja, sehr gerne, Herr Gerloff. Der Verband der niedergelassenen Gastroenterologen besteht aus derzeit 1300 Mitgliedern. Das sind überwiegend vertragsärztlich tätige, aber auch angestellte Kolleginnen und Kollegen, die aber vertragsärztlich im Bereich der Koloskopiezulassung zugelassen sein müssen. Das ist die Voraussetzung, um in unserem Verband Mitglied zu sein. Wir sind aber sehr stolz darauf, dass wir gerade eigentlich fast eine 100%ige Abdeckung der niedergelassenen gastroenterologisch tätigen Kolleginnen und Kollegen haben. Damit, glaube ich, sind wir auch relativ schlagkräftig und wir versuchen uns natürlich auch berufspolitisch gut für unsere Mitglieder einzusetzen.
Und Ihre Praxis?
Zum Thema Praxis ist in Hamm. Wir sind hier zu viert in der Praxis. Wir haben gerade noch einen Kollegen hinzugewinnen können. Wir versorgen momentan ca. 2.000 bis 2.500 Patienten im Quartal und haben auch ein größeres Klientel an hepatologisch Erkrankten, Erkrankten von Darmerkrankungen im Sinne von Colitis ulcerosa morbus Crohn. Und wir haben eine enge Kooperation mit einer Klinikstruktur.
Aha. Herr Dr. Tappe, Sie verschaffen sich ja als Verband immer wieder Gehör, auch um die Entbudgetierung der fachärztlichen Leistungen zu fordern, zusätzlich zu der jetzt geplanten Entbudgetierung der hausärztlichen Leistungen. Nun ist bekanntlich das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, GVSG, gerade ins Parlament gekommen und wird dort jetzt beraten. Immer mal wieder hört man, ich hatte das erst jetzt neulich im Podcast vom Hauptstadtkongress, da hört man, dass außer der Entbudgetierung der Hausärzte eben auch die der Fachärzte immer noch im Gespräch sei fürs GVSG, dass das noch ins Gesetz rutschen könnte über Änderungsanträge. Herr Dr. Tappe, haben Sie da aktuelle Wasserstandsmeldungen, wer in der Politik diese Forderung unterstützt und welche Chancen das hat?
Ja, die Chancen sehe ich natürlich zunächst mal kritisch, weil wir haben ja viele Jahre des Darbens in unserer letzten Zeit erleben müssen und es wurden immer viele Versprechungen gemacht. Die Realität war ja leider dann doch immer ein bisschen anders. Wir haben deutlichen Kaufkraftverluste bzw. Verluste unserer Gewinnstrukturen in den Praxen mitmachen müssen. Aber auf der anderen Seite erleben wir natürlich einen erheblichen Anstrom an Patienten, die wir zu versorgen haben. Und die Schere zwischen mehr Leistungserbringung und weniger Gewinnsituationen, das ist natürlich marktwirtschaftlich selbstredend und kann eigentlich so auch nicht aufrechterhalten werden. Wir sind froh, dass Andrew Ullmann von der FDP uns dort sehr unterstützt, der also auch diese Thematik Entbudgetierung der Fachärzte mit ins Spiel gebracht hat und auch von der Bundesärztekammer. Klaus Reinhardt ist ja nun ein Vertreter, der sagt, wir müssen eben die Leistung, die erbracht wurde, auch eben 1:1 bezahlen. Das muss aus dem Budget heraus, insofern man in der zukünftigen Situation künftige Versorgung haben wird. Wie das jetzt unter der Maßgabe der Beitragsstabilität natürlich zur Diskussion kommen wird im parlamentarischen Verfahren, glaube ich, das muss offen bleiben.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBe, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbe.org.
Also noch keine Wasserstandsmeldung.
Leider
nicht. Ein bisschen sowas Ungefähres. Vielleicht hat ja der kleinste Koalitionspartner da am Ende das bessere Ende für sich. Aber es ist ja gleichzeitig eben die Finanzstabilität, die wird ja vom selben kleinen Koalitionspartner auch gefordert. Also man darf gespannt sein. Ja, der eigentliche Anlass für unser Gespräch heute ist eine aktuelle Folge der Sommerakademie der Ärztezeitung. Die Sommerakademie ist eine Serie in der gedruckten Zeitung. Wir sind ja online und gedruckt präsent. Und in dieser Serie versuchen wir, ein Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Da es in dieser Folge um Darmerkrankungen geht und insbesondere um chronisch entzündliche Darmerkrankungen, lag es nahe, das Gespräch mit Ihnen zu suchen. Und Sie haben ja als Berufsverbandschef zum einen einen guten Überblick und wissen als Gastroenterologe in der Praxis natürlich auch, wie Sie mit solchen Patienten umgehen, die bei Ihnen in der Praxis aufschlagen. Also es geht um die Diagnosen K50, K51, K52 für die Feinschmecker, das sind die ICD-10-Kodierungen, oder um Patienten, bei denen es einen Verdacht auf sowas gibt. Wollen Sie kurz beschreiben, wenn ich jetzt in die Praxis kommen würde mit einer Überweisung von meiner Hausärztin, was würden Sie mit mir machen, wenn ich einen Verdacht auf eine dieser Diagnosen mit einem solchen Verdacht zu Ihnen käme?
Also nach der üblichen Anamnesefindung, die diesen Verdacht natürlich dann wahrscheinlich erhärten wird, weil die hausärztlichen Kollegen sind ja auch sehr gut schon mal in der ersten Diagnostik und schicken ja nicht ohnehin jemanden zum Facharzt, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man irgendwann doch an eine Endoskopie kommen wird, um eben den Befund zu erheben. Das ist deswegen wichtig, weil in Folge eine Therapie eingeleitet werden wird, die dann im schlimmsten Fall auch lebenslang beibehalten werden muss. Und daher ist eben die saubere Diagnosefindung natürlich das A und O in dieser Konstellation.
Ja, klar. Mhm. Und dann geht's weiter. Wenn sich der Verdacht nun bestätigt, wie oft müsste ich dann zu Ihnen kommen? Haben Sie dann überhaupt Termine für mich? Also keine Angst, ich bewerbe mich nicht um einen Termin.
Ja, das ist, Sie sprechen ja ein erheblich wichtiges Thema an und das würde ja auch in diesen Bereich in Budgetierung mit hereinkommen. Wir haben natürlich die Betreuung der chronisch Erkrankten, sowohl von Lebererkrankten auch chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, alle im Budget. Das heißt, je mehr Patienten wir behandeln in diesem Bereich, so heißt das nicht, dass wir mehr Geld bekommen. Es bleibt gleich. Und auch wenn man dann eben altruistisch ist und sagt, wir müssen irgendwo alle Leute betreuen, dann ist irgendwann mal ein Limit gesetzt. Mhm. Zum Zweiten ist es auch so, dass natürlich Menschen, die bei uns in der Praxis initial diagnostiziert wurden und dann auch weiter behandelt werden, als Chroniker bei uns bleiben. Wir werden die ja nicht woanders hinschicken. Wir sind dann in unserem Klientel, in unserem Britz. Und das ist eben genau das, was wir erleben, dass eben immer mehr Menschen Bedarfe haben in dieser Art und Weise, berechtigt beim Gastroenterologen auch wichtig sind, aber wir eben Schwierigkeiten haben, diese Versorgungssituation aufrechtzuerhalten.
Also diese Patienten, die gehen nicht wieder zurück zum Hausarzt. Also sie bleiben natürlich bei ihrem Hausarzt, aber mit dieser Erkrankung bleiben sie dauerhaft bei Ihnen dann.
Genau. Das hat eine große Bewandtnis. Also das ist die kleine Diskrepanz, die im Moment vielleicht so ein bisschen in der Diskussion ist, wo es heißt, der Hausarzt kann alles betreuen. Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen werden zunehmend spezialisierter in der Behandlung, auch in der Diagnostik, die dann auch eben erfolgt. Man kann es mit hausärztlicher Zusammenarbeit machen, man muss dann aber sehr eng aneinander gekoppelt sein, damit man eben auch weiß, wann ist eben die entsprechende fachärztliche Expertise zwingend erforderlich. Und sie wird spätestens dann erforderlich, wenn eben Advanced Therapies, so heißt es immer so schön, also Biologicals oder andere therapeutische Maßnahmen erforderlich sind, die dann eben sehr spezialisiert werden. Das entspricht dann ungefähr einer gleichen Indikationsstellung, wie das bei Tumorerkrankungen habe. Das wird auch der Hausarzt nicht übernehmen, sondern diese Erkrankungen werden begleitet dann von dem Facharzt, dem Hämato-Onkologen.
Mhm. Wie sieht das jetzt dann aus mit der Honorierung? Ich hatte mal eine Diskussion mit einer mit mir befreundeten Gastroenterologin, die angestellt arbeitet. Sie meinte, Gastroenterologenpraxen müssten sich dadurch refinanzieren, dass die Geräte eingesetzt werden, also Koloskopie, also Endoskopie, Gastroskopie, andere technische Leistungen. Jetzt haben Sie eben gesagt, die sind auch im Budget, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das richtig?
Die technischen Leistungen, die Koloskopien sind eben nicht im Budget herinnen und aus dem Grunde eben die Leistungserbringung, die eben außerbudgetär weiter geleistet werden kann.
Mhm.
Also ich habe die Notwendigkeit, mein Gesamtkonstrukt zu finanzieren, allein über die Koloskopie. Die anderen endoskopischen Verfahren, wie zum Beispiel Gastroskopie, sind ebenfalls im Budget.
Mhm.
Und man müsste sozusagen dann eben genau diese Forderung der Entbudgetierung im Auge haben, wenn ich jetzt eben eine Mehrleistung erbringen will. Die Mehrleistung in der Koloskopie ist im Moment noch erforderlich zur Darmkrebsvorsorge, zur Diagnostik von Erkrankungen, das ist durchaus berechtigt.
Mhm.
Führt aber leider dann eben auch schon mal dazu, dass manche Kollegen dann eben sagen, ja, dann ist das eben meine Hauptaufgabe, was natürlich dann ein bisschen minimiert, die Versorgung der chronisch Erkrankten in Deutschland zu organisieren.
Ja, genau das meinte sie nämlich dann, wenn, also es muss vor allen Dingen dadurch finanziert werden, dass die Geräte laufen, also die Koloskopie vor allen Dingen. Wenn es aber darum gehe, sich um die Patienten zu kümmern, dann, so sagte die Kollegin von Ihnen, dann müsse sie das im Grunde genommen in ihrer Freizeit machen. Der Grund, wenn sie zur Ernährung berate oder auch über die aktuelle persönliche Situation mit einem Patienten spreche, dann wäre das über den EBM überhaupt nicht adäquat vergütet. Sehen Sie das auch so?
Ja, das
fällt sprechende Medizin einmal mehr hinten runter? Ist das so?
Das ist leider eben das Besondere in Deutschland, nicht? Die sprechende Medizin ist nicht im Fokus, wäre aber erforderlich in vielen Bereichen, um eben eine Begleitung zu tätigen und auch entsprechende Entscheidungen mitzutreffen. Sie haben die Punkte angesprochen. Das geht um die Beratung, die Ernährungsberatung, die psychotherapeutische Betreuung. Es geht um Lebensstilverbesserungen, Erklärungen. Es geht um die Berufsberatung. Es geht um die Thematik der Sexualität in der Partnerschaft bei diesen Erkrankungen. Also wir haben ein ganz weites Spektrum, was sie bedienen müssten, was aber eben zeitlich nicht so in den Begriff mit hereingeführt werden kann. Die Vergütungssituation momentan ist im Quartal 20 Euro. Und für 20 Euro müssten sie dieses alles leisten. Es gibt Konzepte, das kann ich gleich noch erzählen. Aber für die ärztliche Leistung ist das so nicht ausreichend.
Herr Dr. Tappe, ein bisschen Beratung ist ja immer in den Grundpauschalen drin, als 13,93 bis 92, je nach Alter des Patienten, um die 20 Euro. Das sind ja die meistens kommen die ja in mittleren Jahren zu Ihnen. Dann gibt es den Zuschlag für die gastroenterologisch-internistische Grundversorgung, das sind nochmal knapp 5 Euro. Den Zuschlag zum Zuschlag, gut 1 Euro. Und es gibt noch die Zusatzpauschale Onkologie, in der eine Beratung tatsächlich auch inkludiert ist. Das sind nochmal knapp 23 Euro. Aber die können Sie ja normalerweise gar nicht anwenden bei CED-Patienten oder Morbus Crohn-Patienten. Das ist jetzt nicht die Welt. Nun bin ich kein EBM-Experte oder nur ein bisschen. Habe ich vielleicht etwas Wichtiges übersehen?
Nein, das sind leider in der Tat die Ziffern, die wir anwenden können und wie Sie schon aufgeführt haben. Also wir haben die 91 und 92 sozusagen als Endziffer, als wesentliche Grundpauschale. Wir haben auch in der Tat Jugendliche. Wir haben durchaus spätestens am 8. Lebensjahr die Patienten zu betreuen, die chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben. Aber es ist eben auch so, dass diese Leistungen, die wir da erheben können, vielleicht nochmal mit einer Sonographie erweitert, grundsätzlich eben in der Budgetierung liegen. Und das ist eigentlich das größere Problem. Das heißt also, egal, wenn das Budget schon relativ am Rande ist, je mehr ich arbeite, umso weniger kann ich ein zusätzliches Entgelt durch dieses Verfahren erwirtschaften. Das ist eigentlich der große Nachteil für die Versorgung der Chroniker.
Da haben ja die Hausärzte zumindest noch die Chronikerpauschale. Sowas in der Richtung gibt es bei Ihnen nicht?
Leider nicht. Ja. Das haben wir nicht dabei.
Und also bei den technischen Leistungen ist ja nicht mal als fakultativer Teil eine Beratung zu den Befunden vorgesehen, habe ich jetzt im EBM nachgeschaut. Wie kommt das eigentlich? Sie haben es ja eben schon gesagt, man braucht ja schon Verständnis, Empathie, Ernährungsberatung. Sie haben es ja eben genannt. Das ist ja schon manchmal wirklich eine schwer verlaufende Erkrankung. Wie kann das sein, dass im EBM so am Rande ist? Oder gehen Sie dann in die Psychosomatik-Ziffern?
Die Psychosomatik-Ziffern könnte man theoretisch anwenden, ist aber bei den Gastroenterologen extrem selten, dass wir die wirklich auch mit auf führen. Also einige Kollegen machen das, im großen Schnitt ist das aber nicht dabei. Man ist leider als Facharzt häufig in dem Bereich, dass man sagt, man wird eben subsumiert nur unter die technischen Leistungen. Die technischen Leistungen sind die Endoskopien. Und so wird man dargestellt. Die Gastroenterologie hat natürlich wesentlich mehr im Angebot. Und gerade eben auch diese Dinge, die Sie angesprochen haben, sind ja für gerade dieses Klientel ganz besonders wichtig. Ich kann Ihnen gerne gleich auch ein bisschen erzählen, wie wir vielleicht damit eine Lösung anbieten können. Denn wir haben uns natürlich auch zu dieser Thematik Gedanken gemacht.
Also ich ahne jetzt, ist der EBM nicht gut für einen Selektivvertrag, habe Mut oder sowas ähnliches. Also ist das dann die Lösung? Aber da muss man ja mit jeder Kasse einen Selektivvertrag schließen. Also gibt es da sowas für diese Krankheitsbereiche?
Ja, wir haben also uns, gerade weil das eben so problematisch ist, natürlich dann eben Gedanken gemacht, wie man das verbessern kann. Im Bereich der Abrechnung gibt es im Moment die ambulante spezialärztliche Versorgung, die seit 2 Jahren ins Leben gerufen worden ist. Das ist eben ein Zusammenschluss, den man beantragen kann beim erweiterten Landesausschuss, wo man dann einen Vergütungskranz extra budgetär für die ambulant für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gewinnen kann. Das ist die eine Option. Das ist ein zögerliches Pflänzchen und man muss relativ viel Aufwand betreiben, damit das eben einigermaßen vernünftig in die Wege geleitet wird. Und unglücklicherweise ist es auch mehr etwas, was vielleicht Kliniken bevorzugen könnte. Was wir als Berufsverband gemacht haben, das ist, dass wir Selektivverträge in der Tat abgeschlossen haben, und zwar mit den großen Krankenkassen, also Technikerkrankenkasse, Barmer Krankenkasse. Die GWQ haben wir einbinden können in Westfalen-Lippe, wo wir dann eben zusätzliches Geld generieren dürfen, dadurch, dass wir eben uns spezialisiert auf dieses Klientel der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stürzen. Grundsätzliche Voraussetzung ist eben, dass wir eben auch eine besondere Qualifikation vorweisen, also dass wir zu entsprechenden Weiterbildungskursen in einem entsprechenden Maße gehen, dass wir untereinander uns weiterbilden. Und möglicherweise kann man da auch doch mal einbinden, dass eine gewisse Pharmakoökonomie noch besonders berücksichtigt wird.
Was machen Sie dann mit Patienten, die nicht in diesen Krankenkassen drin sind? Haben die dann einfach Nachteile oder wie kann man sich das vorstellen? Eigentlich müsste es ja in einer solidarischen Krankenversicherung so sein, dass jeder Patient da die gleichen Chancen hat.
Das wäre grundsätzlich richtig, sofern man eine einheitliche Krankenversicherung haben würde, die dann natürlich auch nicht mehr untereinander konkurriert. Das ist jetzt ja natürlich gerade eben ein Beispiel, wo Krankenkassen, die sich besonders um ihre Patienten kümmern, dann auch eben besondere Angebote anbieten. Und gerade eben die Klientel chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist ein Klientel, was relativ teuer sein kann. Und wo von der Krankenkasse grundsätzlich ein erhöhtes Interesse sein sollte, die Menschen eben im Arbeitsverhältnis zu halten, weil das zahlen ja auch erstmal die Krankenkassen für eine längere Zeit. Und auch, dass denn, wenn denn Medikamente verordnet werden sollen, eben auch die richtigen und die in der richtigen Dosis verorteten Medikamente angewandt werden. Und das lohnt sich natürlich dann eben, wie es genau zu bevorzugen in der Ärzteschaft und das auch dann mit ein bisschen Honorar sozusagen zu belohnen.
Und also es sind jetzt die Barmer Techniker, hatten Sie gesagt, GEQ, das sind die Betriebskrankenkassen, glaube ich, die dahinter stehen.
Ja, genau.
Und AOK noch nicht in dem Fall.
Ja, die AOK sind ja eben auch ein bisschen heterogen, nicht? Es ist ja nicht die AOK, sondern es gibt ja ganz viele AOK, die zwar einen Dachverband haben, aber Verträge werden dann immer regional abgeschlossen. Und das haben wir bisher noch nicht schaffen können.
Und Sie schließen das ab als Berufsverband oder gibt es da eine Gesellschaft, die dazwischen geschaltet ist? Wie ist das organisatorisch?
Also der Selektivvertrag in der Tat wird direkt von der Kasse mit dem Berufsverband abgeschlossen. Abrechnungstechnisch wird dann noch eine Gesellschaft dazwischen geschaltet. Bei der Barmer war das so, dass die initialen Vertragssituationen auch über die KV'en gelaufen sind. So ist in Westfalen-Lippe die Abrechnung direkt über die KV Westfalen-Lippe geregelt.
Und welche Leistungen gehören dann da dazu?
Also besonders honoriert in dem Sinne wird erstmal die Betreuung des CD-Patienten im Bereich zum Beispiel des Barmer Vertrages. Also da sind sicherlich sehr große Beträge aufzurufen. Aber es wird dann zusätzlich ein weiterer Betrag ausgelöst, zum Beispiel wenn Advanced Therapies erforderlich werden. Also wenn ich jetzt mich wirklich intensiver um den Patienten kümmern muss. Und was gerade im Bereich des Barmer Vertrages uns sehr glücklich macht, das ist eben, dass wir noch einen weiteren Weg gewählt haben. Wir haben die CED-Versorgungsassistenz in die Welt rufen können. Mhm. Und die ist also eine nach dem Bundesärztekammer anerkannten Curriculum eine Weiterbildung im Bereich der medizinischen Fachangestellten, die sich dann eben genau für das Klientel der chronischen zynischen Darmerkrankung spezialisiert haben.
Mhm. Und gibt es da schon viele davon? Also ich habe den Namen ehrlich gesagt noch nie gehört. Welche Perspektiven gibt es da?
Ja, also wir haben diese Ausbildung seit 10 Jahren mittlerweile. Und wir haben pro Kurs circa 20 Auszubildende. Das heißt, wir haben 240 CD-Fachassistenten. Wir haben 250 Spezialambulanzen im Berufsverband. Das heißt, es gibt eine Schwerpunktpraxis CED, die man auszeichnen kann, die besondere Voraussetzungen haben soll. Und ich denke, dass jede CED-Schwerpunktpraxis im BNG auch eine CED-Versorgungsassistenz mittlerweile vorhalten kann.
Mhm. Also da gibt es durchaus dann auch Honorar, das von den MFA direkt erwirtschaftet wird, dadurch, dass sie einen Teil der Betreuung übernehmen. Die machen dann vielleicht Ernährungsberatung oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, dadurch, dass sie dem Klientel sich genähert haben, haben die also vielfache Aufgaben. Die haben die Aufgaben zum Beispiel eine Ernährungsberatung zu haben, aber auch eben soziale grundsätzliche Beratung, Verknüpfung mit der Selbsthilfegruppe, die psychotherapeutischen Grundbedürfnisse ein bisschen zu erfassen. Es ist ja so, dass das Gespräch beim Arzt ja unglücklicherweise häufig nur wenige Minuten dauert, aber der Gesprächsbedarf zu vielen Dingen noch viel größer ist. Und wenn dann jemand da ist, der geschult ist in dieser Thematik und verstanden hat, welche Probleme da sind, dann ist das eben schon mal ein Gesprächspartner. Mhm. Auch der Vermittler, der eben herausfinden kann, ob eine ärztliche Kontaktsituation dringend und sofort erfolgen muss oder ob das auch ein bisschen warten kann. Mhm. Das ist sozusagen der Vorfilter und damit auch eine gute Entlastung der ärztlichen Versorgungssituation.
Mhm. Das ist also dann der Bereich der Selektivverträge. Da können Sie so ein bisschen einfach, wenn Sie mehr machen, dann auch mehr erlösen tatsächlich.
Ja.
Wie sieht es denn aus bei der GOE? Da sagt man ja auch immer, dass eigentlich die Beratung inzwischen deutlich manchmal sogar schlechter honoriert wird als in der Kassenmedizin. Nun haben wir hier den Fall, dass bei CED-Patienten das sowieso trotzdem auch in der Kassenmedizin schlecht honoriert wird. Wie ist es da in der GOE bei der Betreuung von CED? Was nutzen Sie da für Ziffern?
Naja, grundsätzlich kann man die 1, die 5 und die 7 wählen. Also das heißt also auch nur das Gespräch, die körperliche Untersuchung, das sind eben die führenden Leistungserbringungen. Man kann natürlich auch schon mal eben ein längeres Gespräch dann sozusagen initiieren und sagen, dann nehme ich die 3. Mhm. Aber auch in der GOE ist es ja so, dass wir ja lange darauf warten, dass wir eine neue GOE bekämen. Da ist die sprechende Medizin wesentlich besser verortet und auch vergütet und die technischen Leistungen abgewertet. Leider ist es eben genau auch in der Versorgung, eben in der GOE alt, dass technische Leistungen über Gebühr dort bewertet werden.
34 ist da auch, kann man die nicht auch manchmal nehmen? Ist denn das nicht die lebensverändernden Erkrankungen?
Das wäre allerdings nur selten.
Ja.
Also zum Beispiel in initialen Kontaktsituationen eine Option.
Mhm.
Ja, also wird nicht so in das Gewicht fallen, dass man sagt, das ist eine ganz wesentliche Ziffer.
Okay. Ich bin ja jetzt ein paar Jahre Redakteur bei der Ärztezeitung. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass die technischen Fächer für sich mehr Beratungsleistungen gefordert hätten, also explizit gefordert hätten. Deswegen nicht, weil sie sowieso im Budget sind und dadurch eigentlich egal ist, ob sie da sind oder höher bewertet sind. Oder liegt es daran, weil die technischen Leistungen einfach ausreichend dotiert waren?
Das grundsätzliche Problem, glaube ich, das werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht abschließend erörtern können, das ist einfach das Vergütungssystem. Und das Vergütungssystem führt eben dazu, dass man grundsätzlich, egal was man tut, immer wieder in dieser IBM-Denke verbleiben wird mit ärztlichen Lohn und Zeit und Berechnung. Und man kommt dann immer wieder zu Zeiten, wo man dann sagt, das funktioniert so nicht. Ich müsste sozusagen eine Zusatzziffer generieren, die dann in irgendeiner Art und Weise meinen Aufwand des Gespräches darstellt, was dann wiederum sozusagen aber auch wieder Zeitkontingente nimmt, die im Moment in der technischen Leistung, sofern sie außerbudgetär bezahlt werden würde, wesentlich besser verortet ist. Und damit dreht sich das alles im Kreise. Und wer einmal erlebt hat, wie das ist, eine EBM-Ziffer neu zu generieren, wie dann eben geschachert wird und gerechnet wird und wie dann eben die technischen Leistungen und die ärztlichen Leistungen zusammen an die EBM-Vergütung bekommen, der kriegt manchmal ein bisschen Tränen in die Augen, die eben das zum Teil ein bisschen weltfremd ist, was wir machen.
Hm. Ja. Ja, da möchte ich gerne mal Mäuschen spielen bei so einer Sitzung.
Ja.
Wenn Sie jetzt die abschließende Frage, Herr Dr. Tappe, sind Patientinnen und Patienten mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa gut versorgt aus Ihrer Sicht? Müsste das Thema vielleicht in einem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz 2 vielleicht auch aufgegriffen werden? Und damit schließt sich wieder der Kreis mit der extrabudgetären Beratung, nach der ich ja am Anfang gefragt hatte.
Also grundsätzlich, glaube ich, darf man sagen, dass in Deutschland die Versorgungssituation, auch wenn wir immer viel jammern, dass alles besser sein könnte, insgesamt noch sehr gut ist. Und wir müssen wirklich mal ins Ausland schauen, wo da die Probleme sind. Da sind die Wartezeiten auf einen Facharzttermin doch wesentlich länger als in Deutschland. Mhm. Auf der anderen Seite wird immer vorgeworfen, dass wir viele Kontaktsituationen haben, also viel zu viel Arzt-Patienten-Kontakte haben und vielleicht die Qualität als solches gebessert werden könnte. Diese Schere zu schließen, das wäre sozusagen der Wunsch, den alle hätten. Und natürlich, es ist eben so im Bereich dessen, man kann nur etwas optimieren, wenn auch entsprechende Vergütungssituationen dahinter stehen. Und wenn man sagt, gerade dieses Klientel steht jetzt besonders im Vordergrund, und das finde ich wichtig zu erwähnen, dass es im Vordergrund steht, auch weil es zahlenmäßig durchaus einen steigenden Charakter hat. Ich hatte ja schon gesagt, 400.000 CD-Patienten gehen wir im Moment von aus, die wir momentan haben. Das war vor 10 Jahren noch 300.000. Wahrscheinlich werden wir in der Zukunft noch mehr Menschen betreuen müssen. Dann müssen wir da auch investieren herein. Und das ist jetzt der Schlusssatz zum Anfang. Ja, die Fachärzte müssen auch in diesen Bereichen dann entbudgetiert werden. Sonst wird das nicht funktionieren.
Hm. Gut, Herr Dr. Tappe, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke in die Versorgung in einer Gastroenterologenpraxis. Mal sehen, was uns das GVSG noch an Stoff zu bieten haben wird. Wir werden das sicher weiterverfolgen, Sie bestimmt auch. Alles Gute für Sie.
Ganz herzlichen Dank, Herr Gerloff.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.